Ja, ihr Lieben, dieser Vortrag, den ihr noch zusätzlich auch gewünscht habt, da habe ich, ja, denke ich, es ist gut, wenn wir das Thema die endzeitliche Gemeinde zwischen Tiefschlaf und Erweckung miteinander behandeln heute Nachmittag. Das ist ein Thema, das mich auch schon länger beschäftigt. Und wir haben gestern schon gehört von den Kennzeichen der Endzeit, wie der Herr Jesus das auch in seiner Endzeitrede schildert und wie es eben auch die Apostel in ihren Briefen schildern, wo die Verführung eine große Rolle spielt. Aber eine Sache, die eben auch in der Endzeit immer wieder erwähnt wird als eine geistliche Gefahr, das ist der geistliche Schlaf. Und das Gegenteil von Schlaf ist Aufwachen oder Erweckung. Ja, Erweckung, das klingt manchmal ein bisschen mehrdeutig. Viele haben aus der charismatischen Bewegung, ähnlichen schwärmerischen Bewegung, so eine Vorstellung von Erweckung, dass da sich Hunderttausende bekehren und ganze Stadien voll mit Lobpreis sind. Und das ist natürlich unbiblisch und falsch. Das ist definitiv nicht das, was die Bibel eigentlich darunter versteht, sondern die Bibel versteht überall dort, wo wir diesen Begriff finden, eigentlich ein Aufwachen der Gläubigen und eine Belebung des Volkes Gottes aus dem Schlaf und der Trägheit darunter, dort wo von Erweckung die Rede ist. Und das ist eben im Alten Testament immer wieder der Fall. Eine der schönsten Szenen, die wir da finden, ist eben der Prophet Haggai, wo das Volk Gottes träge geworden war beim Bau des Tempels und wo der Prophet Haggai sie zur Buße ruft, und dann lesen wir, da erweckte der Herr den Geist Zerubabels, den Geist Shealtiels und den Geist des ganzen Volkes, und sie gingen wieder ans Werk und bauten den Tempel. Ja? Das ist also eine Belebung der Gläubigen und eine Intensivierung auch der Hingabe, eine neue Hingabe der Gläubigen an den Herrn, ein neuer Eifer der Gläubigen für den Herrn. Und ich glaube, dass wir das in der Endzeit ganz dringend brauchen. Und was wir auf jeden Fall finden in der Neuen Testament in Bezug auf die Endzeit, ist eben die Schilderung dessen, dass es eine große Gefahr gibt, für die Gläubigen in der Endzeit einzuschlafen. Und es ist interessant, wir kennen alle dieses bekannte Gleichnis des Herrn Jesus über die Jungfrauen, die 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Und in diesem Gleichnis ist es ja so, dass auch die treuen Jungfrauen, die Öl dabei haben, einschlafen. Ja, es heißt an einem Punkt: Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, im Vers 5, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ja? Und das heißt, dass also geistliche Schläfrigkeit übertragen gesehen für jeden Gläubigen in der Endzeit eine Gefahr ist. Ja? Das hängt mit manchen Dingen zusammen. Das hängt zusammen ganz sicher auch mit der allgemein wachsenden Gesetzlosigkeit und erkaltenden Liebe im Volk Gottes. Das hängt zusammen damit, dass der Geist Gottes am Ende der Zeit in vielem gedämpft und betrübt ist und nicht mehr so stark wirkt wie in den Anfangszeiten. Und es hängt ganz sicher eben auch damit zusammen, dass die trügerische Toleranz, der Friede, der Wohlstand, den wir zumindest im Westen reichlich genießen und genossen haben, dass der natürlich zusätzlich zum Schläfrigwerden beiträgt. Ja? Ganz allgemein gesprochen sind die Christen in armen Ländern und in Ländern, wo Verfolgung herrscht, wesentlich weniger in Gefahr, schläfrig zu werden, als die, die eben solche im Grund ja auch sehr schönen und positiven Bedingungen haben, wie wir sie im ehemals christlichen Abendland immer noch genießen. Ja? Und deswegen vielleicht noch dieses Gleichnis auch von dem Knecht in Markus 13 zum Anfang, um diese Dinge mal ein bisschen zu verdeutlichen, worum es da geht, um die Schläfrigkeit in der Endzeit und die notwendige Erweckung. In Markus 13, da finden wir ab Vers 32 diese Äußerung des Herrn über seine Wiederkunft: um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: wacht. Ja, also das ist, denke ich, sehr deutlich, und ich denke, wir können das wirklich auch auf uns anwenden, und das umso mehr, als wir eben im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel das ganz deutlich auch in der Apostellehre für die Gemeinde noch einmal aufgegriffen finden, dieses Thema. Wir wollen mal miteinander lesen, 1. Thessalonicher 5, den ganzen Anfang dieses Kapitels. Im Vorspann, im 4. Kapitel, ist ja die Rede von der Entrückung. Da bringt der Apostel Paulus die Lehre von der Entrückung der Gläubigen, dass der Herr Jesus kommen wird, um die Gläubigen der Gemeinde zu sich in den Himmel zu holen. Und in gewisser Weise, denke ich, damit fängt eigentlich die letzte Phase der Endzeit auch ein Stück an. Und dann direkt danach lesen wir in Kapitel 5, Vers 1: von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden: Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ja, also das ist, denke ich, ganz deutlich. Hier wird geistlicher Schlaf im Grunde als das Normale für die Welt betrachtet. Die Menschen, die ohne Gott leben, die werden als trunken und schlafend gekennzeichnet. Und das beides geht ja oft miteinander überein, was man leider manchmal auch in den Fußgängerzonen großer Städte beobachten kann, wenn die Betrunkenen ihren Rausch am helllichten Tag ausschlafen. Ja. Und so sieht die Bibel Weltmenschen, die in dieser Zeit sorglos vor sich hin leben und meinen, es gäbe Friede und Sicherheit, und die sich nicht bewusst sind, dass ihre Zeit abläuft und das Zorngericht Gottes immer näher kommt. Ja, das ist so dieses geistliche Bild. Ja, sie sind sorglos, sie sind unbekümmert, sie interessieren sich nicht für göttliche Dinge, sie glauben nicht, dass es ein Gericht gibt, dass es einen Herrn gibt, der sie entweder als Retter willkommen heißt oder als Richter ins Verderben bringt, sondern sie denken, alles wird schon so weitergehen wie bisher. Ja, 2. Petrus 3, die Welt wird immer so weitergehen, da gibt es doch kein Gericht, da gibt es doch keinen wiederkommenden Herrn, das ist doch alles nur irgendwelche Erzählung und Aberglaube. Wir können einfach so weitermachen wie bisher. Das ist geistlicher Schlaf, so wie die Welt ihn kennt. Und die Bibel sagt hier ganz klar: diejenigen, die so schlafen, die werden einmal schrecklich aufwachen, wenn der Gerichtstag des Herrn gekommen ist, wenn Christus kommt, um Gericht zu üben, dann werden sie aufwachen, und dann ist es aber auch zu spät. Ja? Dann werden sie feststellen, dass das Zorngericht gekommen ist und es gibt kein Entrinnen mehr. Aber die Gläubigen, sie gehören nicht der Nacht an. Sie sind bestimmt nicht zum Zorngericht, sondern zur Errettung. Aber der Appell ist hier eigentlich, dann verhaltet euch auch so. Ja? Also ganz offensichtlich geht der Apostel Paulus und geht der Geist Gottes davon aus, dass sehr wohl auch Gläubige in einem ähnlichen sorglosen Zustand vor sich hin dämmern können wie Ungläubige. Und sagt, das passt für euch nicht. Hört auf damit, ihr sollt aufwachen. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir in der zunehmenden Endzeit schläfrig sind, wenn wir uns nicht bewusst machen, was für eine außergewöhnliche Zeit mit außergewöhnlichen Herausforderungen das ist, wenn wir Business as usual einschalten bei uns, dann sind wir irgendwo verkehrt dran. Ja? Es ist eine Zeit, die braucht Wachsamkeit. Ja? Der Herr Jesus hat gesagt, habt Acht, wacht und betet. Das ist ein Ruf, der uns alle treffen muss. Es sind keine normalen Zeiten. Ja? Selbst in normalen Zeiten sollten wir eigentlich alle Zeit beten, aber umso mehr, wenn wir sehen, wie die endzeitlichen Entwicklungen sich immer mehr zusammenbrauen, das fordert uns heraus zu ganzem Einsatz und ganzer Energie. Ja, da wird der Wächter aufgerufen, erst recht zu wachen, wenn er weiß, dass eben so und solche Unruhen sich abspielen und jederzeit irgendwelche Räuber vor der Tür stehen könnten. Und diese Wachsamkeit, die müssen wir uns vom Herrn schenken lassen. Ja? Denn auch gläubige Christen können schlafen, können ein Stück ja auch in eine Art geistlichen Tiefschlaf fallen, wo sie nicht merken, was eigentlich, worum es geht in dieser allerletzten Zeit. Ja, geistlicher Schlaf, was bedeutet es? Ja? Also ganz grundsätzlich haben wir schon gesehen, es bedeutet eigentlich, dass man so lebt, als gäbe es kein nahendes Gericht Gottes. Ja? Als würde alles immer so weitergehen. Und wir wissen ja, und das sollte unser Leben auch bestimmen, diese Welt, in der wir leben, deren Annehmlichkeiten wir zum Teil auch genießen und genießen dürfen durchaus bis zum gewissen Maß, diese Welt ist dem Untergang geweiht. All das, was uns vielleicht gefällt und wo wir vielleicht sogar stolz drauf sind, was weiß ich, irgendein schönes, dickes Auto, ein tolles Haus, ein toller Computer oder ein Smartphone, das wird alles irgendwann demnächst verbrennen. Ja? Das wird keinen Bestand haben. Die ganzen Errungenschaften der menschlichen Zivilisation wird Gott ganz bewusst zunichte machen. Ja? Weil das alles von sündigen Menschen im Stolz und in der Gottvergessenheit geschaffen wurde. Diese Zivilisation, diese Welt ist vor Gott ein Greuel und er wird sie vernichten. Also dann sollten wir nicht unser Herz dran hängen und nicht darin so leben, als wäre das unsere Heimat und wäre das unser Lebenselement. Ne? Das ist eigentlich genau der Punkt. Geistlicher Schlaf bedeutet, dass ein Christ eigentlich ganz ähnlich lebt wie ein Weltmensch, obwohl er eigentlich doch eine ganz andere Stellung und Berufung hat vor Gott. Dann bedeutet geistlicher Schlaf ganz offensichtlich, dass wir nicht damit rechnen, dass der Herr bald und jederzeit kommen kann. Ja? Das ist dieses Bild von dem Knecht, der sich schlafen legt, weil er denkt, ach, mein Herr kommt noch lange nicht, jetzt kann ich erst mal ein bisschen locker lassen und aufpassen, brauche ich jetzt noch nicht, das hat später noch Zeit. Ja? Und das ist, denke ich, auch ein Bild, das uns ernstlich wachsam machen sollte. Wir sollten in der Endzeit jederzeit mit der Wiederkunft des Herrn rechnen. Ganz einfach, weil er es uns gesagt hat. Ganz unabhängig davon, was für Theorien wir darüber haben, ja. Aber dieses seid alle Zeit wachsam, das gilt, denke ich, für jeden Christen, der die Bibel irgendwie ernst nimmt, ja. Und es ist wichtig, dass wir so leben, als könnte der Herr heute Nachmittag noch kommen. Ja? Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret auch, dass ich eben mit meinen Sünden anders umgehe. Ja? Viele Christen sind leider so der Meinung, ach, ich habe da vielleicht Groll und Unvergebenheit, eine unbereinigte Sache mit einem Mitbruder oder irgendwas, was ich nicht in Ordnung gebracht habe mit meinem Arbeitgeber, aber das hat Zeit, damit kann ich auch leben. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo der Herr Jesus im Grunde in 1. Johannes 2 und 3 sagt, passt auf, dass wir nicht beschämt werden, wenn er wiederkommt. Weil wir nämlich unbereinigte Sünden mit dabei haben und und uns schämen müssen, dass wir das nicht bekannt und bereinigt haben, solange wir noch Zeit hatten auf der Erde. Ja, wer also wirklich den Herrn erwartet, der wird seine Aufträge rechtzeitig erfüllen, die er vom Herrn hat, und nicht sagen, das hat alles noch Zeit, jetzt muss ich erstmal eine Urlaubsreise nach Mallorca machen oder eine Weltreise. Oder ja, es gibt ja manche, vor Corona gab es Rentner, die sich einfach ein halbes Jahr auf das Meer begeben haben, um mal einfach zu bummeln und die Seele baumeln zu lassen. Ich hoffe, dass da keine wahren Christen dabei waren, denn das ist zum Beispiel irgendwo nicht angesagt. Ja. Aber es gibt eben auch andere Dinge, ja, dass wir einfach unserem Fleischesleben, unseren Begierden und Lüsten Raum geben und dadurch träge werden. Wir werden das nachher noch sehen in Römer 13, wie das eben auch so ein Punkt ist, der uns lähmen kann, der uns ein Stück geistlich schwächer und schwächer macht, wenn wir weltförmig leben in den Begierden dieser Welt, wenn wir die Welt lieb gewinnen, danach jagen, irgendwelche Posten, irgendwelche Gehaltserhöhungen, irgendwelche Vorteile dieser Welt zu bekommen. Gott schenkt uns manches, wir dürfen manches einfach mitnehmen, ohne unser Herz daran zu hängen. Und vor anderem müssen wir uns hüten, weil es uns verstricken könnte. Ja, da brauchen wir geistliches Unterscheidungsvermögen und das ist wiederum Wachsamkeit, die da gefordert ist. Ja. Was bedeutet geistliches Wachen? Was bedeutet es, wenn es heißt, wacht für unsere Situation in der Endzeit? Nun, ich denke, es ist klar eben, das bedeutet, dass wir erkennen, die Zeit dieser Welt läuft ab. Wir sollten wirklich als Fremdlinge in der Welt leben, als solche, die genau wissen, ich benutze vielleicht jetzt dieses Auto, aber dieses Auto ist für mich kein Grund, stolz zu sein oder sich ein besonders tolles Auto mit irgendwelchen Extras zu leisten, weil man Spaß dran hat, ja, weil das geht eh alles den Bach runter, ja, das wird eh alles vergehen und hat keine Ewigkeitsbedeutung. Wir sollten leben als solche, die das Endgericht über diese Welt ganz klar vor Augen sehen und dass man auch weiß, es ist völlig unsinnig, dass wir Anteil haben und uns die vergänglichen Lüste und Genüsse dieser Welt und der Sünden dieser Welt antun, wenn wir wissen, dass das sowieso alles dem Gericht Gottes verfällt und Gott nicht wohlgefällig ist. Also das ist einfach diese Haltung der Gottesfurcht und der Absonderung von der Welt, die zur Wachsamkeit dazu gehört, eben dann wirklich ein Leben zu führen, das den Herrn beständig erwartet. Das bedeutet eigentlich, dass ich auch täglich und stündlich immer wieder 1. Johannes 1 praktiziere. Das heißt, wenn ich in Sünde falle, bekenne ich die Sünde sofort und bereinige sie so schnell wie möglich und nicht erst in 2 Wochen oder in 2 Jahren. Ja? Auch in dem Wissen, dass Hebräer 1 eben sagt, Sünden sind genau solche Ballaststeine, die uns hindern in unserem Glaubenslauf. Und die sollten wir so schnell wie möglich ablegen und nicht ständig mit uns rumschleppen. Ja? Und schon gar nicht, wenn wir sehen, ich werde vielleicht morgen vor dem Herrn stehen und dann sind die ganzen Sachen ja offenbar. Ja? Der Herr sieht mich und ich weiß ganz genau, oh, das habe ich versäumt, habe ich nicht gemacht, habe ich mit mir rumgeschleppt. Ja? Und Wachsamkeit bedeutet, dass ich schon jetzt so lebe, und das gehört auch mit dazu, dass ich in dem Bewusstsein lebe, ich werde einmal vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Und im Preisgericht werden alle die Dinge offenbar werden, die ich nicht bereinigt habe. Ja? Für manche ist das sogar eine bedrohliche Vorstellung. Ich denke, wenn man mit dem Herrn lebt, dann weiß man, dieser Preisrichterstuhl ist unbedingt notwendig und ist eigentlich auch befreiend. Ja? Hier geht es ja nicht um das ewige Gericht. Ja? Ein gläubiger Christ, der in Christus ist, ist gerettet. Seine Sünden sind ihm vergeben. Es geht nicht darum, dass ein solcher in die Verdammnis gestoßen werden könnte am Preisrichterstuhl, sondern wer dort ist, ist bereits ein Erlöster und ein Eigentum Jesu Christi. Seine Sünden sind ihm vergeben, was die Ewigkeit angeht. Aber was jetzt den Dienst und das Leben angeht, wird der Herr unseres Lebens, der uns mit seinem Blut erkauft hat, Bilanz von uns fordern. Was hast du mit dieser Gnadengabe der Zeit, der Kraft und des Lebens, was hast du mit all dem gemacht? Ja? Und ich bin überzeugt, dass eigentlich die Dinge, wo wir uns selber schon gerichtet haben, da gar nicht mehr groß zur Sprache kommen. Ja, also dort, wo ich selber schon bekannt habe, das und das und das war einfach falsch und Herr, vergib mir das, das wird nicht nochmal aufgebracht werden, sondern dort wird es speziell um die Dinge gehen, die uns nicht bewusst waren und die wir vor uns hergeschoben haben. Ja? Da werden übrigens dann auch irgendwelche Konflikte zwischen Geschwistern, Glaubensgeschwistern, die hier verdrängt wurden und nicht aufgearbeitet wurden, die werden dort öffentlich, so wie ich das sehe, aufgearbeitet. Es ist nicht ganz so angenehm. Es ist viel besser, man macht es jetzt direkt, ja, mit den entsprechenden Menschen, anstatt das eben in der Gegenwart des Herrn tun zu müssen. Es werden Dinge verbrennen, die nicht taugen vor Gott. Und wenn ich das weiß, dann werde ich mein Leben möglichst so ausrichten, dass ich Gold und Silber und Edelsteine baue und nicht Holz, Heu und Stroh. Ne? Das können wir nie vollkommen erkennen. Und es ist auch jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, wir brauchen da Angst davor zu haben, wenn manches verbrennt. Ich sage immer, die 4 Jahre, die ich in der Charismatik war, da wird ganz viel verbrennen. Ja? Und das ist auch gut so. Es hat ja keinen Bestand gehabt. Was soll das? Ja? Und ich habe da trotzdem keine Angst davor. Ja? Weil ich weiß, das ist mein liebender Herr, der mich da beurteilt und nicht ein strenger Richter, der mich irgendwie umbringen will. Ja? Trotzdem, ja, ich sehe immer wieder, der Apostel Paulus studiert es mal, wie oft er diesen Tag des Herrn, diesen Tag, wo Christus uns beurteilt, wie oft er das anführt als eine Motivation, sein Leben und seinen Dienst in der Heiligung zu führen. Ja? Ich finde, das ist sehr oft. Also er war sich immer dessen bewusst, ich will so leben jeden Tag, dass mich der Herr Jesus einmal loben kann, dort am Preisrichterstuhl. Ja? Und das hat Frucht gebracht, das hat funktioniert, kann man sagen. Ja? Also das gehört zum Wachsein dazu, dass wir Sünde bereinigen und dass wir einfach unser Leben so ausrichten, dass wir in der kommenden Rechenschaftslegung das Lob des Herrn empfangen. Ja? Wachen heißt auch, dass wir über unsere Herzen wachen, dass sie in der ersten Liebe zu dem Herrn Jesus stehen. Und ich denke, das ist ganz entscheidend für die Endzeit. Wir haben das gestern schon einmal erwähnt. Was für eine Beziehung habe ich mit meinem Herrn? Ja? Ist er mir der Allerwichtigste? Wichtiger als meine Kinder, wichtiger als meine Gesundheit, als mein Beruf? Wenn das der Fall ist, dann brauchen wir uns nicht so viele Sorgen machen. Er bringt uns dann durch. Aber wenn ich merke, ich pflege noch irgendwelche Götzen in meinem Leben, die mir eigentlich wichtiger sind als der Herr, dann muss ich Sorge haben, dass diese Götzen uns nicht zum Fallstrick werden. Ja? Das sagt der Herr Jesus übrigens auch, ich denke, es ist im Lukas-Evangelium, wo er sagt, habt Acht, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch die Sorgen dieses Lebens und durch Begierden und ihr da praktisch im Grunde dann eben nicht bereitet seid, kein bereitetes Herz habt, wenn der Herr wiederkommt. Ja? Das sollten wir vermeiden. Das bedeutet Wachsamkeit und dass wir auch auf der Hut sind vor der Sünde, die uns umstricken will. Vor allen Dingen eben auch gläubige Christen, die dem Herrn dienen wollen, sind die Zielscheibe des Satans. Also er wird uns ganz gezielt persönlich zugeschnittene Versuchungen schicken. Ja, beim einen ist es das, beim anderen das. Der Feind weiß schon so ungefähr, wo da unsere Schwachpunkte sind, um uns zu umstricken, abzulenken, in irgendein Nebengeleis zu schieben oder unfruchtbar zu machen für den Herrn. Ja? Und Wachsamkeit bedeutet auch, dass ich eigentlich jeden Tag betend aufpasse, dass ich in keinen solchen Fallstrick des Teufels gerate. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Und der Herr will uns ja helfen, ja? Der Herr steht uns bei, er will uns warnen. Ja? Wenn wir in der Verbindung mit ihm stehen, dann wird der Geist Gottes uns warnen und sagen, Vorsicht, ja? Vorsicht mit diesem Menschen, Vorsicht mit diesem Beförderungsangebot, ja, Vorsicht mit dieser oder jener Verbindung, die wir vielleicht eingehen wollen, ja, hier lauert Gefahr, ja, und dann können wir bewahrt sein. Also das geistliche Wachen heißt eben auch dann, dass wir uns bewusst sind, die Zeit, das Evangelium auszubreiten und dem Herrn zu dienen, ist äußerst begrenzt, Ja, also das werden wir nachher noch hören. Beim Aufwachen gehört auch dazu, kauft die Zeit aus, die ihr noch habt. Ja? Bummelt nicht, so als hättet ihr noch Jahrzehnte Zeit. Ja? Und das gilt eben auch für die Ausbreitung des Evangeliums. Ich habe das gestern schon gesagt, viele Christen, die sich sehr über die Gefahren der Endzeit bewusst sind, sind gleichzeitig träge und resigniert in der Ausbreitung des Evangeliums, und das ist falsch. Ja? Wenn wir wissen, dass die Gnadenzeit wirklich dem Ende zuläuft, dann müssen wir wirklich auch noch die Kräfte, die wir haben, das sind nicht viele, aber das weiß der Herr auch, einsetzen, um Menschen in unserer Umgebung und vielleicht auch durch Förderung der Mission auch weltweit einfach der Ausbreitung des Evangeliums zu unterstützen und nach Kräften selber auch mit da dabei zu sein. Ja? Das gehört übrigens auch zur geistlichen Waffenrüstung dazu, die wir in der Endzeit ganz besonders brauchen, nämlich die Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ne? Epheser 6 kennt ihr hoffentlich alle relativ gut. Ja, da ist es ein Teil der Waffenrüstung, neben dem Schild des Glaubens und dem Brustpanzer der Gerechtigkeit auch die Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Ja? Und dann eben auch, was Gemeinde angeht, auch da, wir haben gestern davon gesprochen, dass eben bibeltreue Gemeinde nur ein schwacher Überrest ist, aber der ist natürlich auch deshalb so schwach, weil es manche Gläubige gibt, die nur einen Bruchteil ihrer Zeit und Energie in den Aufbau biblischer Gemeinden stecken. Und das sollte eine hohe Priorität haben für uns. Wenn wir einfach wissen, dass es Gottes Wille ist, dass er noch ein Heiligtum hat, in dem er angebetet wird im Geist und in der Wahrheit. Und dass er noch ein Zeugnis hat, eine Säule, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, die Gemeinde, die seine Wahrheit noch verkündigt in dieser Welt, dann sollten wir die Gemeinde so wichtig nehmen, wie er sie auch nimmt. Und dann sollten wir bereit sein, Opfer zu bringen, an Zeit, Geld und Kraft und unsere Gaben einzubringen, so wie es irgend geht, damit Gemeinde Jesu Christi auch heute unter diesen ganz schweren Bedingungen noch gebaut wird. Ja? Das gehört auch dazu. Ja? Wenn ich nur denke, ja, ich gehe in die Gemeinde, um was mitzunehmen, und ansonsten gehe ich auch manchmal nicht in die Gemeinde, wenn ich mich nicht danach fühle. Und, ja, also wenn man Gemeinde baut, dann sieht man ganz genau, wer ist ein Mitträger und wer ist nur Konsument. Ja? Und das kann man ja mal so ein bisschen in Gedanken sich überlegen, für den Kreis, wo wir hingehen, ja, jeweils, bin ich Mitträger oder bin ich Konsument? Bin ich womöglich jemand, der die ganze Zeit von anderen getragen werden muss, anstatt selber mitzutragen? Ja, das gibt es manchmal in Phasen, das gibt es bei jungen Christen, aber ein reiferer Christ, der sollte jemand sein, der selber mitträgt, der mehr gibt, als dass er nimmt, ja, der da ein Überschusssaldo hat, geistlich gesehen sozusagen. Ja? Und das merkst du ganz genau in der Gemeinde, wenn es da viele Christen gibt, die sagen, ich bin da, wenn was gemacht werden muss, die mitbeten, die verlässlich sind, die regelmäßig in den Versammlungen sind. Was glaubst du, was das für eine Ermutigung für einen Gemeindeverantwortlichen oder einen Prediger ist, wenn er sieht, ah, die und die Geschwister kommen regelmäßig und treu. Ja? Und wie traurig das ist, wenn man merkt, oh, der war jetzt auch schon wieder drei Wochen hintereinander nicht da. Dann kommt er mal wieder, dann geht er wieder und irgendwie weiß man auch nicht. Ja, das ist, ja, da müssen wir auch überlegen, wenn Endzeit ist, wenn ich wachsam bin, dann ist die Frage, bin ich dabei bei diesem Werk des Herrn, was dem Herrn wichtig ist, ist mir das auch wichtig? Bin ich im Dienst für ihn, so wie ich sein sollte, ja? Ne, dieser Knecht, der hat den Auftrag gekriegt und der Herr sagt, wenn ich wiederkommen will, will ich dich bei der Erfüllung meines Auftrags sehen. Nicht, dass du hier irgendwo schläfst oder säufst mit deinen Mitknechten oder die schlägst, sondern dass du den Auftrag erfüllst. Ja? Und das ist so, das gehört alles mit zu diesem Wachsamsein dazu, das wir in der Endzeit ganz dringend brauchen. Ja, und deswegen ergeht an uns ganz persönlich der Aufruf, wachsam zu sein, aufzuwachen. Ich will da mal zwei Bibelpassagen lesen, auch wieder aus den Briefen, die ich da sehr interessant und wichtig finde in dem Zusammenhang. Die eine ist im Epheserbrief, im 5. Kapitel. Finde ich es interessant. Ja, ich lese mal vielleicht ab Vers 8. Ganz ähnliches Thema wie 1. Thessalonicher 5. Es sind viele Bezugspunkte zueinander. Da sagt der Apostel Paulus den Ephesern, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. So seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ist auch interessant. Also es beginnt mit dem, dass der Apostel Paulus sie an ihre Stellung erinnert, so wie in 1. Thessalonicher 5. Ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid errettet, ihr seid begnadigt, ihr gehört zu Christus, dann verhaltet euch doch auch so. Ja? Und dass er dann kommt darauf, passt auf, dass ihr euch nicht mit Sünden und bösen Dingen einlasst. Und das ist nämlich das, was uns auch schläfrig macht. Ja? Wenn wir Sünde nicht aufdecken, in unserem eigenen Leben oder womöglich auch die wir sehen, an der wir indirekt beteiligt sind, das sollen wir nicht machen. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und dann heißt es genau, darum heißt es, wache auf, der du schläfst. Ich meine, das ist ja ein Wort, das nun sehr krass ist, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Also entweder ist es ein Ungläubiger, der da angesprochen ist, ja, das kann durchaus auch sein, jemand, der sozusagen als ungläubiger Mitläufer in einer biblischen Gemeinde ist. Das soll es geben. Das gibt es immer wieder. Menschen, die regelmäßig in die Versammlung sogar kommen, aber nicht wirklich wiedergeboren sind, keine persönliche Beziehung zum Herrn haben. Wach auf, der du schläfst. Oder aber es ist ein Christ, der schon ziemlich tief in Sünde verstrickt ist, und das vermute ich hier fast, und der wirklich dabei ist, abzudriften, und er sagt, die Bibel, wach jetzt auf, du schläfst, als wärst du schon mitten unter den Toten, das heißt unter den Ungläubigen. Ja? Wach auf, bevor es zu spät ist, steh auf und nimm deine Stellung in Christus wieder ein und diene dem Herrn, dann gibt er dir auch wieder Licht. Ja? Das ist nämlich auch so eine Sache, wisst ihr, wenn man als Christ in Sünde lebt und in Weltförmigkeit und Trägheit, dann verliert man immer mehr von dem Licht, was man durch Gottes Gnade mal hatte. Ja? Bis es ganz dämmerig wird. Ja? Und es gibt keinen anderen Weg wieder zum Licht zurück als durch Buße. Ja? Das ist ganz klar, Buße ist der Schlüssel auch zum Aufwachen. Ja? Ein Aufwachprozess ist immer verbunden mit Demütigung, Buße, Bekenntnis der Sünden, die uns in den Tiefschlaf hineingezogen haben. Sonst gibt es kein Aufwachen. Ja? Aufwachen bedeutet, der Herr zeigt mir die Dinge, aber dann muss ich sie auch bereinigen und bekennen und den Herrn suchen darüber. Ja? Das ist dann meine Aufgabe. Und dann sollen wir lernen, dass wir in dieser bösen Zeit die Zeit auskaufen, das Beste draus machen im Sinne der Sache des Herrn. Ja? Und das heißt vielleicht, dass man dann ja vielleicht auch irgendeinen schönen Urlaub oder irgendeine Annehmlichkeit zurückstellt. Ja? Man kann seine Zeit auch ganz gerecht und heilig verbringen und trotzdem Wichtiges vernachlässigen. Ja? Wir haben jetzt inzwischen 5 verheiratete Kinder, 14 Enkelkinder, und meine liebe Frau könnte mit gutem Recht sagen, ach, ich bin so ausgelastet, immer kommt irgendein Enkelchen, und das ist ja nichts Falsches, wenn ich um die Enkel mich sorge. Ja? Trotzdem nimmt sich meine Frau zum Beispiel regelmäßig Zeit, am Büchertisch zu evangelisieren. Ja? Die schneidet sie sich raus, die hat sie nicht übrig, ja? Sondern wird eben was anderes zurückgestellt, und das andere ist gar keine Sünde. Aber wenn man so viel sich um die eigene Familie kümmert, dass man sich um die Gemeinde und ums Evangelium nicht mehr kümmern kann, dann ist es trotzdem falsch. Ja? Das sind lauter so Dinge. Da geht es gar nicht nur darum, dass man sich in sündige Dinge verstrickt, sondern man kann sich auch in Nebensächliches, was eigentlich gut ist, verstricken und das Wichtigere vernachlässigen. Ja, auch das heißt schlafen. Ja, kauft die Zeit aus, heißt auch, wir sollen uns vom Herrn unsere Prioritäten zeigen lassen. Und wenn unsere eigenen da nicht damit zusammenpassen, dann müssen wir gefälligst unsere eigenen Prioritäten korrigieren lassen. Ja? Und sagen, Herr, lass mich wirklich dir dienen, so wie du es willst. Das ist für jeden anders. Ja? Da gibt es keine Führung, die für jeden gleich ist, sondern jeder wird persönlich vom Herrn geführt, wie er seine Zeit aufbrauchen will. Da wollen wir jetzt gar nicht urteilen und richten. Ja? Für manche ist vielleicht sehr wichtig, dass sie sich um ihre Familie kümmern, wenn die noch ungläubig sind. Ja? Aber es geht darum, ich muss vom Herrn wissen, das ist mein Auftrag. Und da will ich drin gefunden werden und nicht bei irgendwelchen Zerstreuungen und Nebensächlichkeiten, die nicht wirklich im Licht der Ewigkeit wichtig sind. Ja? Und ich finde es eben sehr interessant, dass dieser Ruf nochmal kommt. Und das ist Römer 13. Das ist eigentlich noch direkter auf unsere Situation bezogen. Im Grund, wenn wir da am Ende von Römer 13 ab Vers 11 lesen, und das sollten wir immer wieder mal lesen, diesen Abschnitt. Vers 10 vielleicht noch, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Also ihr seht, das ist immer die gleiche Thematik im Grund. Ja? Also das hat wieder einen Bezug zu Epheser 5. Ne? Aufwachen bedeutet, ich muss aufräumen mit Sünde in meinem Leben. Schluss mit diesen Dingen, die mich lähmen und träge machen. Ja? Aber es geht noch weiter. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Also ich kann meinem Fleisch so lange nachgeben, meinen Lüsten und Begierden nach Trägheit und Seele baumeln lassen und dieses und jenes, dass die Begierden immer stärker werden und die Selbstverleugnung immer schwächer wird und dass ich dann einschlafe. Ja? Und das ist eben auch so ein Punkt, dass ein waches Leben ist auch ein diszipliniertes Leben in der Heiligung, in der Selbstverleugnung, wo wir die Begierden unseres Fleisches in den Tod geben, in den Tod Christi geben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja? Das ist ein Schlüssel für ein erweckliches, geheiligtes und geisterfülltes Leben, wie wir es in der Endzeit ganz dringend brauchen. Ja? Zieht den Herrn Jesus Christus an. Ich würde es mal ganz frei übersetzen. Nehmt eure Stellung in Christus ein und lebt bewusst als jemand, der in Christus gestorben und auferstanden ist. Ja? Das ist ja das Herrliche. Wir sind nicht nur mit Christus gestorben, unseren Lüsten und Begierden, unserem Fleisch, sondern wir sind auch mit Christus auferstanden. Das heißt, die Auferstehungskraft des Herrn Jesus und der Auferstehungssieg des Herrn Jesus gehört uns, wenn wir es im Glauben so nehmen und so leben. Ja? Dann haben wir eine gewaltige Kraft in uns, die bewirkt, dass wir wachsam und bewusst und zielklar dem Herrn dienen können. Ja? Der Herr fordert es nicht nur von uns, sondern er gibt uns auch alles, was wir dazu brauchen, die Forderung zu erfüllen. Ja? Das liegt nur an uns, das wirklich auch anzunehmen und einzunehmen und so auszuleben. Und dann wird der Herr uns segnen und gebrauchen und wir merken, wie viel schöner es auch als Christ ist, ganz wach zu sein als so im Halbschlaf. Ne? Manchmal wirkt der Halbschlaf so, ja, ist ganz nett, ja, beruhigend. So man dämmert vor sich hin und dann merkt man erstmal, was habe ich eigentlich alles versäumt, wenn man wach geworden ist und sieht, ah, das Leben ist als Christ ja viel besser, viel erfüllender, viel schöner und kraftvoller, wenn ich wach bin, wenn ich dem Herrn diene, wenn ich mit ihm ganz bewusst lebe. Ja? Das ist ja ein Segen an und für sich schon. Ja? Aber das muss uns bewusst sein, ja? Der Feind versucht, alle Gläubigen immer weiter in irgendeine Form von Schlaf zu wiegen. Ja? Weil das ist klar, ein Gläubiger ist eine potenzielle Gefahr und ein schlafender Gläubiger ist keine Gefahr. Genauso wie ein schlafender Soldat für jemanden, der die Garnison überfallen will, ein Pluspunkt ist, kein Minuspunkt. Ja? Und das ist, denke ich, auch wichtig. Deswegen dieser Ruf, wacht auf und lebt bewusst mit dem Herrn und für den Herrn, das ist eben ganz entscheidend auch für unsere heutige Zeit. Ja? Und ich denke, wir dürfen da wirklich auch drum beten, dass wir selber aufwachen und dass auch unsere Gemeinden aufwachen. Ja? Wir haben diesen Überrest der Gläubigen gestern schon betrachtet, ja, diese kleine Schar der 7000, die sowieso schon angefochten und schwach ist. Aber das Problem ist eben, dass diese Schar zumindest bei uns im Westen in einem besorgniserregenden geistlichen Zustand ist. Ja? Also kränklich, halbschlafend, untereinander uneins, geschwächt durch mancherlei unnötige Dinge. Ja? Sag's mal so. Ja? Und wenn wir das wissen, dann sollte uns das ins Gebet treiben. Herr, schenke uns Belebung und Erweckung in dem Sinn, dass wir wirklich diese ganzen Dinge ablegen, dass wir persönliche Sünden ablegen, dass wir Buße tun, dass immer mehr Gläubige auch Buße tun über Selbstzufriedenheit und Lauheit und Weltförmigkeit, mangelnde Leidensbereitschaft, ja, mangelnde Selbstverleugnung. Das sind wirklich Nöte und das schwächt die ganze Gemeinde. Das schwächt aber auch den Einzelnen. Jemand, der so ichsüchtig und fleischlich und seelisch lebt, der tut sich selber den größten Schaden an. Ja? Als Christ wirst du nicht glücklich, wenn du so lebst. Ja? Du jammerst immer mehr, du hast immer mehr Probleme und der Herr wird einem immer mehr ferne, obwohl er eigentlich uns nahe sein will, obwohl das eigentlich unser Erbteil ist, dass er uns nahe ist. Aber wenn wir eben ihn vernachlässigen und vergessen, dann erscheint er uns zumindest ferne zu sein und er kann auch in unserem Leben nicht so wirken. Ja? Deswegen diese Sündenerkenntnis und Buße, das gehört also ganz bewusst mit zu diesem Gebet um Erweckung dazu. Und dann eben auch, dass wir wirklich unseren Gott und unseren Herrn Jesus Christus tiefer erkennen. Ja, das ist ganz klar, ein fleischliches Leben bringt sowas wie so eine Art dunklen Schleier über unsere Gotteserziehung und Beziehung zu Gott und zu dem Herrn Jesus. Ja? Und in dem Moment, wo wir Buße tun und gewisse Dinge wegtun, die zu diesem falschen, schläfrigen Leben führen, dann wird uns der Herr auch immer klarer und größer. Seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Liebe wird uns lebendiger und wir werden in ganz anderer Weise angespornt, ihm nachzufolgen. Ja? Und das gehört auch mit dazu, dass wir beten, so wie der Apostel Paulus ständig für seine Gläubigen betet, um die Vollerkenntnis Christi. Dass wir immer mehr wachsen, zu wissen, wer ist eigentlich unser Herr Jesus. Ja? Sowohl seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, das soll uns zur Gottesfurcht führen, als auch seine Gnade und Barmherzigkeit, das soll uns Zutrauen geben, mit allem zu ihm zu kommen. Ja? Beide Seiten brauchen wir. Ja? Wir brauchen ganz klar, dass der Herr Jesus und dass Gott, der Vater, uns immer wichtiger werden, dass wir immer mehr dahin kommen zu sagen, ich will ein Leben führen zur Verherrlichung Gottes. Das ist mein Ziel. Ja? Und alles andere ist dem untergeordnet. Das ist nicht so ganz einfach. Ja? Das lässt sich mit den Lippen leicht bekennen, aber darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, dass das Realität wird immer mehr. Und das ist ein Prozess, ja, da lernen wir uns selber auch kennen. Das ist nicht so schön manchmal. Ja? Aber dahin zu wachsen, das ist wichtig, gerade in der Endzeit. Ja? Und dazu gehört dann eben auch Eifer. Wisst ihr, ist klar, jemand, der schläfrig ist, der kann nicht eifrig sein. Ne? Das ist ein Gegensatz. Ja? Was wir heute brauchen und was wir brauchen, wenn wir wirklich sehen, wie nahe der Herr vor der Tür ist, ist Eifer. Ja? Das heißt, dass ich mit ganzem Einsatz für den Herrn tätig bin, nicht nur mit halbem Einsatz. Ja? Man kann das ganz gut beobachten. Wir haben ja nun viele Kinder und unsere Kinder, die haben alle irgendwelche Haushaltspflichten, ja, das ist, da jammern sie manchmal drüber. Im Nachhinein können sie nur dem Herrn dankbar sein dafür. Und wenn du dann da so einen Auftrag übergibst, mach doch du mal die Küche oder räum den Tisch ab, dann sieht man ganz genau, was für ein Eifer oder Nicht-Eifer da ist. Ja? Nämlich, wenn jemand das alles erst in 10 Minuten anfängt und nachher sind noch überall die Brotkrümel und zwei benutzte Teller stehen auch noch auf dem Tisch oder die Spülmaschine ist nur halb eingeräumt und nicht ganz, dann sieht man, oh, ne, das war mal wieder eine halbherzige Sache. Ja? Wie sieht es mit unserem Dienst für den Herrn aus? Wie tun wir den? Ja? Ganz schön ist, wenn jemand mit strahlenden Augen sagt, jawohl, das mache ich, und dann wird es wieder blitzgemacht. Und man sieht richtig, wow, der hat an alles gedacht und noch zusätzlich was gemacht, was er gar nicht machen soll. Das ist Eifer. Ja? Und ganz ehrlich, als Eltern freut man sich da, wenn man sowas sieht. Ja? Vor allen Dingen, weil es nicht so arg häufig vorkommt. Ja? Versteht ihr? Und wie sieht es der Herr bei uns? Können wir mal drüber nachdenken. Ja? Er möchte, dass wir eifrig sind. Ja? Dass wir seine Aufträge lieber ein bisschen zu viel erfüllen als plus die Hälfte davon. Und dass wir es gerne tun, dass wir opferbereit sind. Ja? Und das ist immer wieder auch eine Entscheidung. Ja? Ich entscheide mich von mir aus, einen Teil von meinem Geld, was ich vielleicht mir schon in Gedanken für irgendwas Nettes, aber nicht unbedingt Nötiges beiseite gesetzt habe, für das Werk des Herrn zu geben. Ich entscheide mich, anstatt mal wieder ein bisschen einen Stadtbummel zu machen in der Stadt, evangelisieren zu gehen am Büchertisch. Ja? Solche Dinge, es ist immer ein Opfer. Ja? Und genau das ist aber das Wesen des christlichen Lebens und Dienstes, dass wir Opfer bringen, dass wir bereit sind, eigene Interessen, eigene Wünsche in den Tod zu geben, um dem Herrn Vorrang zu geben. Ja? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Ja? Das gilt auch für jeden geistlichen Dienst, so wie es der Herr Jesus vorgelebt hat, so gilt es auch für uns. Und dieser Eifer und diese Opferbereitschaft, ja, davon lebt auch Gemeinde, und das belebt eine Gemeinde. Wenn da 2 oder 3 aufwachen und handeln so, dann kann das ein Segen sein für die ganze Gruppe, für die ganze Gemeinde und für das Werk des Herrn. Ja? Und deswegen dürfen wir wirklich bitten, Herr, schenke uns Erweckung und fange bei mir an. Ja, das ist immer wichtig, dass wir sagen, fange bei mir an. Zeig mir, wo ich da träge bin und womöglich ein Hindernis bin in deinem Werk, anstatt eine Stärkung zu sein im Werk. Ja? Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir da den Herrn wirklich bitten, Herr, zeig mir, wie du mich da siehst in deinem Licht und schenk mir, dass ich aufwache, wenn ich da womöglich im Halbschlaf bin, dass ich merke, was macht mich träge und schläfrig und nutzlos, dass ich das ablege und dass ich ganz hellwach bin in Bezug auf unsere Zeit, in Bezug auf dich und deine Erwartungen auch und aber auch deine Gnadenangebote, deine Segnungen, und dass ich da wirklich vorangehe im Geist, im Glauben. Und das ist ein Gebet, ich glaube, das wird der Herr auch erhören, weil es ist wichtig, dass eben dieser schwache Überrest wirklich auch mit ganzer Kraft dem Herrn dient in dieser letzten Zeit. Und das ist das, was letztlich auch unsere Vorbereitung ist auf den wiederkommenden Herrn, dass wir in Heiligung und Hingabe und Opferbereitschaft wirklich wachend und betend für den Herrn Jesus da sind. Ja? Und dann kann er kommen und seine Brautgemeinde zu sich holen, und sie ist ein Stück bereitet. Und wir müssen das uns nochmal bewusst machen, es spitzt sich in der Endzeit immer mehr zu auf die Entscheidung Braut oder Hure. Ja, das ist so. Die einen werden gesammelt zur Brautgemeinde und heiligen sich und wollen dem Herrn dienen und merken auch, ja, dass sie da noch manches ihnen mangelt und wollen mit ganzer Kraft für den Herrn leben. Und die anderen, die driften ab immer mehr in die Hure Babylon, in die Ökumene, in die Allianzgemeinden, dort wo es bequem ist, wo man nette Lobpreiserlebnisse hat und gestreichelt wird von den Predigern und irgendwelche positive Lebensratschläge mitbekommt. Ja. Und da scheiden sich die Geister. Ja? Und da sollten wir bereit sein, wirklich zu sagen, die Stärkung der Brautgemeinde, das ist für mich eben ein ganz wichtiges Ziel. Da will ich auch was dafür opfern und bereit sein, da für den Herrn da zu sein, dass er zu seinem Ziel kommt, dass er verherrlicht wird durch eine Gemeinde, die vielleicht zahlenmäßig schwach ist, aber die von ganzem Herzen für ihn da ist. Ja? Das ehrt den Herrn, das erfreut den Herrn. Muss uns ganz klar sein. Ja? Und das sollte unser Verlangen sein. Nicht aus irgendeinem Druck, sondern aus dem Verlangen, unseren Herrn zu lieben und zu seiner Ehre zu leben, weil er zuvor ja alles für uns gegeben hat. Ja? Also je tiefer ich die Gnade und das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus verstanden habe, desto eifriger bin ich eigentlich. Ja? Darum geht es auch, dass ich erkenne, was hat der Herr für mich getan? Da kann ich sowieso nur ganz wenig für ihn tun im Vergleich. Ja? Aber das Wenige will ich doch von Herzen tun. Ja? Und das ist die Einstellung, die der Herr sucht und die er gebrauchen kann, wo es auch weitergeht mit uns in unserem geistlichen Leben. So viele Gläubige sind irgendwo stecken geblieben in ihrem geistlichen Leben. Ja, sie haben sich bis zum gewissen Maß entwickelt und dann bleiben sie entweder stehen oder manchmal gehen sie sogar wieder zurück. Ja, es kommt nicht zu einem wirklich tieferen Wachstum und dieses Hinwachsen zu Christus hin findet nicht so statt. Ja. Und das brauchen wir aber ganz dringend auch in dieser letzten Zeit, damit der Herr wirklich zu seinem Ziel kommt. Ja. Und da möchte ich einfach zum Schluss noch ein paar Impulse aus dem Alten Testament bringen. Es ist interessant, wir haben im Neuen Testament keine Verheißung, dass es so eine Erweckung auch wirklich geben wird in der endzeitlichen Gemeinde. Aber wir haben Vorbilder im Alten Testament, auch für das Gebet um Erweckung. Und ich denke, die dürfen wir wirklich nehmen, denn wenn der Herr uns gebietet, wacht auf, dann will er das auch und er will das auch schenken. Zumindest für die Einzelnen und für kleinere Kreise, ja. Aber wir dürfen auch beten für möglichst viele Gläubige in der Endzeit noch. Und zwar weltweit. Ja? Die Situation in vielen Entwicklungsländern sieht auch nicht viel besser aus als bei uns. Das sind andere Probleme, aber da ist auch ein Riesenmangel an bibeltreuen Gemeinden. Also ich habe nur bei einigen Ländern da auch so ein bisschen Einblick über persönliche Bekannte und Freunde. Da sieht es auch elend aus, in Thailand zum Beispiel, ja. Wo jemand sagt, in der Millionenstadt Bangkok findet er keine einzige bibeltreue Gemeinde. Ja? Und solche Dinge. Also dieses Gebet um Erweckung sollten wir durchaus weltweit beten. Und dann aber mit einem besonderen Akzent auch auf unsere Situation. Ich habe das schon gesagt, Österreich ist ein ganz besonderer Fall fürs ernstliche Gebet. Ja? Das sind die ernsthaften bibeltreuen Gläubigen vielleicht noch einige schwächer als zum Beispiel in Deutschland so in gewisser Weise oder aus der Schweiz. Aber letztlich gilt es eben für alle Christen in der Endzeit, dass wir dieses Gebet ernst nehmen. Ich möchte einfach mal 2. Chronik 7 mit uns lesen. Eine schöne Verheißung aus dem Alten Testament, die wir, denke ich, sehr gut auf unsere Situation anwenden können. Wir kennen ja 2. Chronik 6, hoffentlich dieses große Gebet des Salomo, des jungen Salomo bei der Einweihung des Tempels, wo er darum bittet, dass Gott doch diese Stätte heiligen soll und auch das Gebet von dieser Stätte des Volkes Israel erhören soll. Und dann kommt die Antwort Gottes in 2. Chronik 7, ab Vers 12. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll. Und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage. Ihr Lieben, und das war der Tempel des Salomo. Das war ein Steingebäude. Wisst ihr, dass wir mehr haben als Salomo? Aber sicher doch. Wir haben den Herrn Jesus. Er ist der Tempel Gottes gewesen, von dem er gesprochen hat, der in 3 Tagen abgebrochen wieder aufgebaut werden sollte, er ist auch der, durch den unsere Gebete Gott noch viel wohlannehmlicher sind und erhörlicher als die Gebete der Israeliten im Tempel Salomos. Oder? Aber ganz gewiss. Ja? Wenn wir im Namen Jesu Christi vor den Herrn kommen, dann wird er noch viel mehr seine Augen auf uns gerichtet haben und sein Herz bei uns sein. Und wir dürfen wirklich zuversichtlich sein, dass dieses Gebet um Erweckung auch wirklich erhört wird. Ja? Und wir könnten jetzt noch mehr solche Gebete nennen. Ich nenne vielleicht noch Daniel 9. Das ist auch ein schönes Vorbild, aber auch Esra und Nehemia, studiert es mal. Überall übrigens die 9. Kapitel, besonders mit dem Gebet beschäftigt. In Daniel 9 finden wir dieses Bußgebet, dieses geliebten Mannes Gottes, und das kann uns auch ein gewisses Vorbild sein. Ab Vers 15. Nun aber, Herr unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Das ist für mich ein wunderbares Vorbild für ein ernstliches, erhörliches Gebet. Erstens redet er ganz klar von seinen Sünden, auch von seinen eigenen, obwohl er sicher sehr wenig Anteil an dem allem hatte. Er demütigt sich und er betet um des Herrn willen. Ja? Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Ja? Nicht, weil wir so treu und so gut sind, wollen wir um Erweckung beten, sondern damit der Name des Herrn verherrlicht wird. Und das ist ein Motiv, da erhört Gott. Ja? Das ist Gott überaus wohlgefällig, wenn wir so beten. Ja? Um unseren Willen haben wir eigentlich keinen Grund, Erhörung zu erwarten, ja? Weil wir haben versagt. Ja? Aber um der Gnade des Herrn willen, um seines Namens willen, damit er geehrt wird durch eine gestärkte Gemeinde. Und wenn wir so beten, ach, ich bin überzeugt, das erhört Gott. Ja? Weil das ist, wir wissen ja aus dem 1. Johannesbrief, dass eine Bedingung für erhörliches Gebet ist, dass wir nach seinem Willen bitten. Ja? Und zu seiner Ehre, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn wir diese Haltung uns schenken lassen, da dürfen wir ja drum beten, die haben wir nicht von Natur aus, ja? dann werden wir auch erhörlich um Erweckung beten können, um Belebung des Volkes Gottes. Und das will ich eben auch nochmal lesen mit uns aus dem Propheten Haggai, was also diese Erweckung dann letztlich auch so ganz praktisch bedeutet hat. Ich habe es vorher schon angedeutet, aber jetzt lesen wir es nochmal. Haggai 1. Da war vorher diese Bußbotschaft, ihr alle kümmert euch um eure eigenen Häuser, aber um das Haus Gottes kümmert ihr euch nicht. Das müsste man den heutigen Christen auch in vielem sagen. Ja? Und dann heißt es in Vers 12, Haggai 1, da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Das ist doch ganz wichtig, dass wir das sehen. Der Herr erweckt und dann werden die Angehörigen des Volkes Gottes willig. Sie packen an. Ja. Es geht ein Ruck durch diese Schar, die so klein und schwach war, und sie fassen Neumut. Und das will ich vielleicht auch noch lesen, auch zu unserer Ermutigung, denn das dürfen auch wir auf uns anwenden, was da im zweiten Kapitel ab Vers 4 steht. Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Und das ist interessant, bei jeder Erweckung ist das Wort Gottes eine zentrale Kraft und der Geist Gottes. Ja? Und diese beiden Dinge bleiben uns, auch wenn wir keine Apostel mehr haben und keine Propheten und keine Wunderzeichen. Ja? Das Wort bleibt uns und der Geist bleibt uns. Ja? Und das ist das alles Entscheidende. Und wenn der Herr Erweckung schenkt, dann tut er es, indem auf das ernstliche Gebet und die Buße vielleicht erstmal von wenigen hin Gott seinen Geist und sein Wort wirken lässt, dass mehr Leute aufwachen und mehr Leute überführt werden und mehr Leute bereit sind, von ganzem Herzen dem Herrn zu dienen. Ja? Und dann kommt eine positive Kettenreaktion in Bewegung. Ja? Das wäre zu wünschen, da dürfen wir drum bitten. Ja? Und dürfen wirklich immer beten, Herr, fange mit mir an. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wort aus Psalm 80, auch alttestamentliche Gebete, die uns da ermutigen können. Ab Vers 2, Psalm 80. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komme zu unserer Rettung. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. O Herr, Gott der Heerscharen, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Vers 8, O Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Und dann Vers 18 folgende, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast, so werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Ja, das ist doch schön, diese geistliche Haltung, die da besteht, dass wir einfach um des Herrn willen beten und dass wir zuversichtlich sein dürfen. Der Herr will uns stärken. Er will diesen kleinen Überrest stärken mit seiner Kraft und uns beleben, damit wir zu seiner Ehre noch ein Zeugnis für ihn sein können, bis er wiederkommt. Amen. Amen.